Ja, jetzt nur nicht auf den falschen Knopf drücken. Es hat geklappt. Ja, wir sprechen ja heute die M37, die kürzere Lehrrede über die Vernichtung des Begehrens oder des Durstes. Und die habe ich deshalb gewählt, weil ganz in meinen Anfängen bei der BGM, da habe ich mir mal das die Matschimanikaya-Übersetzung von Kurt Schmidt gekauft und die dann so mal durchgelesen, und das war ein Sutta, das hat mich irgendwie total begeistert, weil es relativ kurz und, wie ich fand, relativ leicht zu verstehen war. Habe dann aber doch ein bisschen, sagen wir mal, radikal gekürzt. Und was ich dann noch in Erinnerung hatte von dem Sutta, war, dass der König der Götter den Buddha fragt, und sagt so ungefähr: Was ist die Essenz deiner Lehre? Und der Buddha antwortet: Kein Ding ist der Mühe wert. Und das fand ich eigentlich recht spannend. Und das Interessante daran ist, dass es doch, wie wir heute sehen werden, eine recht radikale Vereinfachung ist. Und es ist dann tatsächlich ab und zu gut, einen Sutta mal wieder zu lesen nach einigen Jahren. Dann sieht man, naja, es gibt dann vielleicht eine tiefgründigere Interpretation wie der erste Eindruck. Und letztlich geht es bei dem Text darum, wie das Loslassen eigentlich funktioniert. Weil was ich jetzt so eigentlich als die Inhaltsangabe von dem Sutta in Erinnerung hatte, das ist eigentlich nur der Startpunkt. Dass man praktisch Verständnis aufgezeigt kriegt, indem man entweder reflektiert das von jemandem erzählt kriegt oder liest, dass das eben, es wird dann in verschiedenen Übersetzungen später noch erklärt, da hat ein Bhikkhu vernommen, dass alle Dinge nicht des Anklammerns wert sind. Und das ist eigentlich so der Startpunkt. Und ich finde es recht spannend, welche Glieder dann eigentlich so zur Befreiung noch notwendig sind. Und das war jetzt eigentlich die Idee, das am heutigen Tag so ein bisschen zu besprechen. Aber das gibt zwei Optionen. Wir machen das einfach so: Wir wechseln uns mit dem Suttenlesen ab. Das ist zum Beispiel eine Option. Und jeder interpretiert das ein bisschen, der vorliest. Und wir sprechen darüber, weil es ist ja relativ kurz. Oder falls das jetzt mit dem Internet ein bisschen schwierig ist, weil dann der eine oder andere wieder weg ist und das mit dem Mikro nicht klappt, dann könnte ich es letztlich erlesen. Also, was ist euch lieber?
Wenn du es liest.
Okay.
Ja, eindeutig.
Gut, dann machen wir das doch so. Aber die Idee ist trotzdem die gleiche. Es soll ja Besprechung und kein Monolog sein. Dann starte ich mal. So habe ich gehört. Einmal hielt sich der Erhabene bei Sarvati im östlichen Park im Palast von Megaras Mutter auf. Da ging Sakka, der Herrscher der Götter, zum Erhabenen. Und nachdem er ihn gehuldigt hatte, stand er zur Seite und fragte: Ehrwürdiger Herr, kurz gefasst, auf welche Weise ist ein Bhikkhu durch die Vernichtung des Begehrens befreit? Ist er einer, der den letztendlichen Zweck, die letztendliche Sicherheit vor dem Gefesseltsein, das letztendliche heilige Leben, das letztendliche Ziel erreicht hat? Einer, der die erste Stelle unter den Göttern und Menschen einnimmt. Also, das ist natürlich eine recht qualifizierte Frage, weil der Sakko war ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon Stromeingetretener und hatte natürlich einen sehr klaren Geist, geht dann gleich ein bisschen in die Essenz. Ja, hat jetzt jemand gleich eine Idee und möchte was dazu sagen zu diesem Abschnitt?
Nope.
Okay.
Doch, eine Frage habe ich, Dieter.
Ja.
Für mich dieses die Begriff von diesem Vernichten klingt mal wieder sehr kämpferisch. Gibt es einen anderen Begriff dafür?
Schauen wir mal.
Also vernichten, zerstören, das hat so wieder was, ja.
Ja. Sagen wir mal so, Vernichtung, man kann, letztlich gibt es vielleicht das Verlöschen des Begehrens.
Okay.
Also eher in so Richtung, weil es verschwindet einfach.
Ja, wovor okay.
Vorher, es ist keins mehr da.
Ja. Okay.
Okay, danke. Also was ich ganz interessant finde, dass man hier noch so eine Definition hat, um was es eigentlich geht. Und dieser letztendliche Zweck, ja, also letztendliche Sicherheit vor dem Gefesseltsein, das zeigt euch auf, es geht eigentlich darum, die Fesseln loszuwerden. Ja. Das letztendliche heilige Leben, das letztendliche Ziel erreicht haben, also letztlich Nibbana. Das letztendliche heilige Leben bedeutet eigentlich, dass keine Gelesers mehr vorhanden sind. Es geht jetzt wieder, das Wesentliche ist ja nicht was Äußerliches, sondern tatsächlich Freiheit von Gierhass und Verblendung. Und das ist ein Synonym für Nibbana. Und das Interessante ist eben, dass der Sakko-Sohn eben danach fragt, auf welche Weise ist ein Bhikkhu durch die Versiegung des Durstes befreit? Versiegung ist eigentlich doch auch ein schönes Wort, fällt mir gerade ein. Mhm. Das Wort Versiegung. Ja, gibt es dazu noch irgendwelche Bemerkungen? Okay, dann machen wir weiter. Herrscher der Götter, da hat ein Bhikkhu vernommen, dass alle Dinge nicht des Anklammerns wert sind. Das ist jetzt eben interessant, weil da gibt es jetzt einige Übersetzungen, die möchte ich mal vorstellen. Der Kurt Schmidt schreibt zum Beispiel, wenn ein Bhikkhu darüber belehrt worden ist, dass kein Ding erstrebenswert ist. Der Neumann, wenn ein Bhikkhu darüber belehrt worden ist, dass kein Ding der Mühe wert ist. Der Ajametiko, da ein Bhikkhu vernommen hat, dass alle Dinge nicht des Anklammerns wert sind. Dann hatte ich mal einen potenziellen Pali-Übersetzer kennengelernt im Dhammapala. Und dem habe ich damals auch meine Interpretation von dem Sutta mit kein Ding ist der Mühe wert, der Neumann-Übersetzung, vorgestellt. Und der sagt, naja, so würde er das nicht übersetzen. Der hat vorgeschlagen, kein Dharma lohnt, ergriffen zu werden. Und der Bhikkhu Bodhi sagt, nothing is worth a tearing. Und das Wort a tearing ist anhaften, festsaugen. Sowas in die Richtung. Weil ich finde es eigentlich recht wichtig, dass wir erstmal verstehen, was ist der Ausgangspunkt. Und der Ausgangspunkt ist eben erstmal, diese Belehrung zu erhalten, wie Ajametiko, nehmen wir mal als Beispiel, dass alle Dinge nicht des Anklammerns wert sind. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Übersetzung, aber ich kann selber zu schlecht Pali, dass ich jetzt beurteilen kann, welche dieser Feinheiten, da, sagen wir mal, die korrekte Übersetzung ist. Aber häufig kann man die Wörter ja verschieden übersetzen und dann ist es ganz gut, mal so ein Bild zu bekommen, indem man einige dieser Übersetzungen anschaut. Ja, gibt es dazu jetzt noch Fragen? Oder Bemerkungen?
In dem kein Ding ist der Mühe wert, steckt ja auch diese Mühe oder auch Bemühung oder rechte Anstrengung drin.
Sagen wir mal so, ich glaube eher, es ist ein Erkennen, dass das so ist. Und dadurch ist es relativ einfach loszulassen. Wir denken ja immer, das Loslassen ist Mühe. Aber ich glaube, gut einfach auf Weisheit und dann ist es dann immer anstrengend. Nur bei uns irgendwas jetzt erstrebenswert erscheint, muss man ja dann vielleicht viel Energie aufwenden, um etwas zu verzichten, um vielleicht ein höheres Ziel zu erlangen. Aber für den, der das einfach so sieht, wie es ist, erscheint es nicht erstrebenswert. Das werden wir dann auch noch sehen. Weil es wird ja eigentlich schön erklärt, in welcher Reihenfolge das dann abläuft, dass das funktioniert. Das ist eigentlich nur die Ausgangsbasis. Da muss ich mal hören, dass das so ist und dann auch darüber reflektieren. Gibt es jetzt irgendwas, was erstrebenswert ist? Und bei diesen Dingen von Neumann, da musste ich ein bisschen in letzter Zeit, bevor ich das, da müsste es meistens so, wenn so eine Suppenbesprechung ansteht, dann lese ich da jetzt nicht noch Kommentare oder irgendwie sowas, sondern ich schaue dann eher in meiner, sagen wir mal, täglichen Erfahrung. Und da hatte das ja immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, kein Ding ist der Mühe wert. Ja? Und wir haben dieses Wochenende mal geweißelt, und zwar die Küche. Und das Interessante ist, naja, so viel anders wie vorher schaut es auch nicht aus, aber trotzdem ist es irgendwann mal sinnvoll, dass man es macht. Ja? Aber dann musste man da so einen Küchenschrank ausräumen. Und das Interessante war dann, zum Thema Anhaften, da steht zum Beispiel noch ein alter Feuerzangenbowlentopf. Die Hilde hätte den vielleicht schon irgendwie abgeschrieben, aber ich hatte da dann doch noch eine rechte Anhaftung dran. Ne? Also mir schien es dann immer noch erstrebenswert, also diesen Feuerzangenbowlentopf zu Hause zu haben, weil ich mir Silvester vielleicht irgendwann mal wieder Feuerzangenbowle mache. Also das ist ganz interessant. Ja. Während das Geschirr zum Beispiel von meiner Oma, das wir mal geerbt haben, von dem hätte ich mich dann relativ einfach drehen können. Also da sieht man, ne, also, das jetzt zum Thema kein Ding ist der Mühe wert. Das fängt bei ganz trivialen Sachen an und das geht ja dann weiter. Ein Ding in dem Sinne, das sind Meinungen zum Beispiel, Sichtweisen, alles, woran man anhaften kann. Und ich meine, wenn man jetzt so sieht, wie es in der Welt zugeht, dann sind es oft extreme Kleinigkeiten, die zu großen, vielleicht sogar Kriegen und schrecklichen Dingen führen. Ich habe mich zum Beispiel mal vor ein paar Wochen dafür interessiert, wie die Ostkirche und die katholische Kirche, wieso sie die eigentlich gespalten haben. Und dann wurden drei Gründe genannt. Das erste, die Ostkirche wollte den Papst eigentlich nicht so als Oberchef anerkennen, sondern die sahen sie also als gleichberechtigt, die Patriarchen. Das zweite war ein Streit darüber, ob man gesäuertes oder ungesäuertes Brot als Hostie verwenden kann. Und das dritte war, wie der Heilige Geist entstanden ist. Ja, also rege Geschichte. Auf jeden Fall haben sie sich deshalb getrennt. Und da sieht man dieses Anhaften an Meinungen. Das sieht man ja in buddhistischen Kreisen sehr häufig. Ich habe ja erfahren, dass manche Internetforen geschlossen werden mussten, weil sie die Leute so übel beschimpft haben. Ja, also kommt also bei uns gut vor. Und das ist einfach letztlich ein Anhaften an Meinungen. Ja. Okay. Seid ihr noch dabei?
Vollständig.
Okay. Gut, wenn es dann keine Bemerkungen oder Fragen gibt, dann machen wir mal weiter. Jetzt erfahren wir eigentlich das Interessante, wie es weitergeht. Also wenn ein Bhikkhu vernommen hat, dass alle Dinge nicht des Anklammerns wert sind, erkennt er alle Dinge unmittelbar. Indem er alle Dinge unmittelbar erkennt, durchschaut er alle Dinge vollständig. Indem er alle Dinge vollständig durchschaut, verweilt er in die Betrachtung der Vergänglichkeit von Gefühl. Was für ein Gefühl er auch immer empfinden mag, ob angenehm oder schmerzhaft, oder weder schmerzhaft noch angenehm. Er betrachtet die Lossagung, betrachtet das Aufhören, betrachtet das Loslassen. Indem er es so betrachtet, haftet er nichts in der Welt an. Wenn er nicht anhaftet, ist er nicht aufgeregt. Wenn er nicht aufgeregt ist, erlangt er persönlich Nibbana. Er versteht, Geburt ist zu Ende gebracht, das heilige Leben ist gelebt, es ist getan, was getan werden musste. Darüber hinaus gibt es nichts mehr. Kurz gefasst, Herrscher der Götter, auf diese Weise ist ein Bhikkhu durch die Vernichtung des Begehrens befreit. Ist er einer, der den letztendlichen Zweck die letztendliche Sicherheit vom Gefesseltsein, das letztendliche heilige Lieben, das letztendliche Ziel erreicht hat, einer, der die erste Stelle unter den Göttern und Menschen einnimmt. Ja, also für mich ist das jetzt eigentlich die Kernaussage von diesem Sutta, dass der so ein bisschen erklärt, was ist die Voraussetzung erstmal und was ist dann der nächste Schritt. Also die erste Voraussetzung hat man schon, das ist mehr oder weniger die Belehrung, dass alle Dinge nicht des Anklammens wert sind. Das sind natürlich wie bei allen Belehrungen des Buddha so, da gibt es drei Verständnisebenen. Erstmal hört man es, üblicherweise reflektiert man es dann und wenn man es richtig verstanden hat, geht es dann um die Praxisumsetzung, dass man das tatsächlich sieht. Es ist dann die Erkenntnis, die auf Praxis beruht. Okay, das ist also, das ja eigentlich die Voraussetzung ist wichtig, dass wir uns das irgendwie vor Augen führen und darüber reflektieren. Nicht nur wie ein Papagei jetzt sagt, nee, es lohnt sich nichts zu haben oder zu sein, sondern dass wir das wirklich verstehen, dass es so ist. Weil eben letztlich die Dinge im Samsara alle den drei Charakteristiken unterliegen. Das heißt, sie sind möglicherweise angenehm, aber irgendwann schwinden sie oder haben irgendwelche Nachteile und so weiter. Und das ist wirklich was, das lohnt sich, das öfter mal zu reflektieren und einem täglichen Leben. Ja. Da geht ja ab und zu mir was kaputt und dann, ja, wie zum Beispiel eine wunderbare Jack Wolfskin-Weste, ja, der Reißverschluss ist schon hin, dann der Rücken löst sie auf, also letztlich wird es das Jahr nicht mehr überleben, selbst mit allen Tricks und Bügelflecken und dann, nein, muss ich mir neu kaufen. Aber das Problem ist, ich schaue jetzt schon die ganze Zeit, aber ich finde keine, die mir sogar gefällt. Nein. Das ist Dukkha, selbst beim schönen Produkt. Wie schlimmer ist dann, man kauft sie auch nicht, die man gar nicht brauchen kann, was ja leider auch ab und zu passiert, dass man irgendwie denkt, mei, ist das Ding preiswert oder so, tolles Sonderangebot, dann kauft man es und letztlich kann man es gar nicht brauchen. Ja, also schon allein auf dieser weltlichen Ebene, wenn man da ein bisschen achtsam durchs Leben geht oder man fährt die Straßenbahn vor der Nase da vorne und man regt sie unmäßig auf, das sind lauter so Sachen, da nimmt man das halt wichtig. Ja, und meistens ist es so, dass man an dem Maß, wie wir leiden, sehen können, wie wir anhaften. Also da, glaube ich, ist ein Hinweis in dem Sutta, dass man das wirklich gründlich versucht zu sehen im täglichen Leben und immer wieder darüber reflektiert, warum das eben so ist. Weil es ist wirklich nur dann eine Erkenntnis, wenn wir es selber verstehen und nicht nur, wenn wir es quasi wie ein Papagei nachsagen. Der nächste Schritt ist dann, er erkennt alle Dinge unmittelbar. Ja. Das heißt, oder man schaut sich es an. Und es ist natürlich günstig, wenn dann nicht zu viel Papanja und so weiter dann dabei ist. Ja, sondern dass man jetzt versucht, wie der idealerweise gibt es ja dieses Sutta von Bahir, im Gesehenen, nur das Gesehene im Gehörten, nur das Gehörte im sinnlich Erfahrenen oder sinnlich Erfahrene. Wir erkennen nur das Gekannte. Ja, das ist natürlich sehr anspruchsvoll, aber wir können es zumindest mal, sagen wir mal, wissen, dass das der ideale Fall wäre für mich jetzt, so würde ich das interpretieren, dass es unmittelbar erkannt wird. Das heißt, dass der Geist das gar nicht ständig kommentiert und so weiter, sondern man schaut es halt einfach an und letztlich erkennt man dann die Vergänglichkeit. Und da finde ich dieses Wort Soheit eigentlich sehr schön. Ne? Also ich würde schon sehen, dass das so ein bisschen in diese Richtung geht, die Dinge einfach so zu sehen, wie sie sind. Und man muss das nicht groß kommentieren und so weiter. Also das geht dann schon so ein bisschen in die Richtung von so einer intuitiven Einsicht. Natürlich, wenn man einen Gedanke kommt, schaut nichts, aber ich glaube, hier bei diesem Punkt, er erkennt die Dinge unmittelbar. Da geht es dann eben schon eher darum, sich auf das einzulassen, wie es ist.
Wie es ist?
Ja, das kommt dann eben als nächstes, wenn man das relativ, sagen wir mal, entspannt betrachtet, dann glaube ich, zeigt sich das. Nämlich, er kommt, er durchschaut alle Dinge vollständig. Das heißt, er erkennt letztlich die drei Charakteristiken alles Bedingten. Dukkha, Anicca, Anatta, also letztlich eigentlich die Reihenfolge ist eher die Vergänglichkeit, dann den letztlich nicht zufriedenstellende Charakter und dass es uns nicht wirklich gehört oder kein Selbst ist. Oder man könnte auch zum Beispiel den Frieden von Nirvana erfahren. Das wäre auch etwas. Dann weiß man eben, was Frieden ist. Ja? Also das würde ich unter er durchschaut alle Dinge vollständig verstehen. Ja, was meint ihr jetzt dazu? Zu diesem direkten, unmittelbaren Erkennen und dem Durchschauen der Dinge vollständig?
Dazu fällt mir eine Frage ein. Ist Verblendung an sich auch eine Fessel?
Ja. Die letzte. Also
wenn er es nicht erkennt, sozusagen, dann.
Ja. Also es ist so, die letzte Fessel ist immer noch, es ist noch, sagen wir mal, relativ subtile Verblendung.
Was heißt subtile Verblendung? Einfach an die Existenz also, wahrscheinlich.
Subtile Verblendungen, zum Beispiel, würde man jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich einen Selbstmordattentat mache, komme ich ins Paradies oder irgendwie sowas.
Ja, okay.
Irgendwie Karma.
Oder ich habe die Macht sozusagen über Leben, Tod.
Ja, alle möglichen Geschichten. Und dann gibt es so, dieses, sagen wir mal, sowas wie Avidya. Das ist ja eigentlich eher das Gefühl von so einem Getrenntsein von einem Selbst. Es gibt ein Subjekt, ein Objekt. Das würden die meisten jetzt gar nicht als Verblendung erkennen. Ja? Aber das ist eigentlich so eine grundlegende Verblendung. Dass es ein Subjekt und ein Objekt gibt. Einen Wahrnehmenden und ein Objekt, das wahrgenommen wird. Und da würde ich sagen, das wäre dann so die letzte Fessel. Was meinst du, Virya?
Stumm.
Ja, ich würde das auch so sehen.
Okay, ich glaube, viel diskutieren werden wir halt nicht. Wie schaut es mit dem die Dinge unmittelbar erkennen aus?
Eher direkt, oder als Übersetzung?
Ja, aber was wäre das jetzt für dich, Michi?
Unmittelbar?
Ja.
Na, direkt erkennen, also weiß nicht, wie man das beschreiben soll mit Worten, schwierig.
Ja, eigentlich muss man sich da auf M1 beziehen, wo der Buddha ja sagt, er nimmt Erde als Erde wahr und macht sich aber keine Vorstellungen von Erde ausgehend.
Genau. Also würde ich also sagen, dass eigentlich möglichst wenig Patanja dabei ist.
Okay.
Ja. Es wird übrigens für die Freunde der Vipassana-Meditation die spezifischen Charakteristiken zu erkennen. Ja? Zum Beispiel eben, wenn es sitzt, Härte oder irgendwie sowas. Ja? Und sich dann nicht darüber ausbreiten. So, oder Hitze, irgendwie sowas. Aber das ist noch nicht die allgemeine Charakteristik, sondern eben eher das Spezifische von irgendwas.
Das mit der Erde, waren das jetzt die Elemente? Also sieht man dann nur die Sachen als Element?
Kann sein.
Nein, das ist nicht nur Erde. In M1 geht ja da eine ganze Litanei durch, die dann über die Himmelswesen und alles insgesamt und Nibbana sogar ist auch dabei, dass er das. Eben der Erhabene nimmt es so wahr, ohne sich dafür irgendwelche Vorstellungen zu machen, davon ausgehen. Also ich habe irgendwas mit Erde zu tun oder Erde wäre was anderes als ich, findet einfach nicht mehr statt, weil dieser Dualismus weggefallen ist.
Ja, genau. Und da gibt es eben diese drei Fälle. Da sagt er, der Weltling, egal was er anschaut oder wahrnimmt, da findet es immer statt, dieses Vermischen und dieses Papanja letztlich. Und bei dem edlen Schüler, da ist es mal so und mal ist es nicht so. Und bei dem Erwachten findet es eben gar nicht mehr statt. Darum würde ich auch sehen, das ist schon ein bisschen eine fortgeschrittene Übung und das Ziel sollte dann eben sein, dass man möglichst wenig den Geist darüber ausbreitet, sondern dass das einfach eine direkte Erfahrung ist, die man lässt. Und dann, die Folge dieser Übung ist dann eben, er durchschaut alle Dinge vollständig. Ja, weil er eben so sieht, wie es sind. Zum Beispiel sind die drei Charakteristiken vorhanden, aber der muss ihn, oder wir müssen uns da nicht einreden, aha, das ist die Vergänglichkeit und so weiter, weil das wäre ja dann wieder das, dass man eigentlich in dieses Papanja fällt, sondern es ist einfach klar, dass das so ist. Und so würde ich dann den nächsten Punkt interpretieren, also er durchschaut alle Dinge vollständig. Und da würde ich jetzt gerne fragen, was haltet ihr davon? Ist das jetzt eine sinnvolle Interpretation oder andere Vorschläge? Was meinst du, Michi?
Also ich habe immer noch in Erinnerung dieses Erfahrung, die man sein lässt. Also das ist so noch das, was im Ohrwurm sozusagen ist, der Ohrwurm, so dass man es einfach sein lässt.
Ja, genau. Also es zeigt sie einfach, diese Vergänglichkeit. Da muss ich nicht groß, sagen wir mal, mir einreden, dass ich das sehe oder das kommentieren. Ja? Das kann natürlich mal passieren. Schaut auch nichts, aber letztlich ist es dann ein intuitives Wissen. Andreas?
Ich hänge so ein bisschen fest an dem Begriff vollständig. Das hört sich so an, als sei man da schon irgendwie fertig. Und ich sehe da nicht so richtig den Prozess in der Praxis in diesen Schritten.
Ja, ich glaube. Das ist so, dass der Sakko fragt, ja, wann ist der praktisch ein Übungslediger durch diese Methode geworden? Und darum wird er hier mit vollständig antworten. Aber ich glaube, auf dem Pfad ist das Wissen eben noch nicht vollständig. Also man sieht es halt gemäß der Fähigkeiten der fünf Kräfte. Also ich glaube, das zeigt einerseits einen Pfad auf, dieses Sutta, so eine gewisse Abfolge, wie das abläuft. Und wenn es dann vollständig ist, dann, wie man so steht, erlangt der persönlich Nibbana. Aber das ist natürlich erst der Fall, wenn das dann vollständig durchschaut. Ja, also ich glaube, auf dem Pfad wird das noch nicht vollständig durchschaut. Es ist dann ja erst, sagen wir mal, wirklich, wenn jemand die letzten Fesseln ablegt.
Ist okay. Kann ich akzeptieren.
Okay. Ja, ich glaube, generell ist das oft so ein bisschen die Schwierigkeit, dass von den Sutten, da wird oft so der, sagen wir mal, günstigste oder fortgeschrittenste Fall angenommen. Ja, aber es ist ja jetzt nicht jeder der Mahamogalana oder so, wo das dann in 7 Tagen so sehr schnell geht, sondern ja, teilweise sind ja die Erkenntnisse nicht so völlig klar, aber irgendwo dann auch doch da. Und das hängt eben sehr von den 5 Kräften ab und inwiefern man frei von den Hindernissen ist. Und für die meisten in unserer Praxis, die wirklich, sagen wir mal, üben, werden diese Erfahrungen ein bisschen auftreten. Ja, wie stark das dann ist, sei dahingestellt. Aber dass wir zum Beispiel jetzt mal die Vergänglichkeit sehen oder das Nicht-Selbst oder die Leidhaftigkeit. Ich glaube, diese Erfahrungen haben alle schon mal auf einem gewissen Level gemacht. Aber wie du sagst, vollständig ist natürlich ein sehr hoher Anspruch. Aber wir üben ja einfach da, wo wir sind. sollten wir sie nicht entmutigen lassen.
Okay.
Christina? Okay. Dann gehen wir zum nächsten Schritt. Das verweilt in der Betrachtung der Vergänglichkeit von Gefühlen. Was für ein Gefühl er auch immer empfinden mag, ob angenehm oder schmerzhaft oder weder schmerzhaft noch angenehm, er betrachtet die Lossagung, betrachtet das Aufhören, betrachtet das Loslassen. Naja, da glaube ich auch wieder, dass das ist so ein Tipp, auf was wir jetzt dann achten können. Ja, weil es gibt ja die vier Grundlagen der Achtsamkeit und eine davon ist ja wieder Anupassana. Das heißt, wenn das dann so mal einigermaßen klar ist mit den drei Charakteristiken und so weiter, das wäre jetzt meine Interpretation, dann kann man das ja mal einfach ein bisschen üben, ja, die Gefühle anzuschauen. Ja. Das ist ja jetzt nicht die Empfindung, sondern eher ist es angenehm, unangenehm oder weder angenehm noch unangenehm. Und dann auf diese Gefühlstönung, wie man so sagen kann, dann betrachten, wie sich das verändert oder wie es aufhört oder wie etwas dann vielleicht losgelassen wird. Ja, also das ist, glaube ich, so der Tipp für unsere Praxis, wenn wir den Text so interpretieren. Und der Kurt Schmidt schreibt, beobachtet bei jeglichem Gefühl, das es befindet, sei es die Unbeständigkeit, er betrachtet es ohne Leidenschaft. Er beobachtet das Aufhören, er betrachtet es Entsagen.
Aber die Voraussetzung dafür ist dann quasi, dass man die Dinge durchschaut oder ist das dann unabhängig von dem ersten?
Ja, ich denke mal so, das kannst du natürlich immer machen, aber so wirklich zielführend wird es aber erst sein, wenn man die drei Charakteristiken sieht, im Allgemeinen. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel gar nicht beim Atmen bleiben kannst oder beim Heben und Senken, was man immer als Meditationsobjekt hat, dann wird das ein bisschen schwierig. Weil das setzt natürlich schon, so diese Gefühlstönung über einen gewissen Zeitraum zu beobachten, eine recht gute Achtsamkeit voraus. Aber wenn man die noch ein paar Tagen Praxis vielleicht mal hat oder in einem guten Moment, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal zu schauen, was ist jetzt ein Gefühl überhaupt? Im Sinne der Lehre des Buddha, ist es angenehm, unangenehm, neutral? Und sie ist es einfach mal anschauen. Bleibt es dann an einer Stelle, meinetwegen immer gleich? Manchmal tritt ja ein Schmerz in mir auf, dann verschwindet er wieder und so weiter. Das heißt natürlich, dann hört das unangenehme Gefühl auf. Aber meistens kriegen wir das gar nicht mit, weil der Geist dann schon wieder bei was anderem ist. Und da ist es dann eben vielleicht mal ganz interessant, das bewusst als Übung zu wählen. Da haben wir mal gedacht, das ist ganz, das hat mich ja jetzt an dem Sutta wirklich interessiert, diese Herangehensweise, dass man einfach mal so ein Gefühl ein bisschen länger anschaut, wie sich es verändert. Weil man ja dann merkt, es ändert sich, es vergeht, das ist ja bei Schmerzen so. Und aber natürlich auch bei angenehmen Gefühlen. Ja? Das kennen wir ja selber. Wenn man zum Beispiel ein Eis isst, das total gut schmeckt, dann hört das irgendwann auf und nein, dann ist das Gefühl wieder weg. Und das könnte man jetzt stundenlang machen, weil dann wird das irgendwann zum unangenehmen Gefühl. Aber dass man dann wirklich sieht, wann schnackelt das um oder wie endet das? Also ich glaube, dieses Ende von Dingen zu betrachten, das ist sehr wichtiger Punkt in der Praxis. Das war so ein bisschen so ein Geheimtipp von dem Ajahn Tiradamo, damals im Dhammapala immer. So nach 13 Tagen, im 14-Tage-Retreat hat er immer gemeint, naja, jetzt ist die Konzentration meistens einigermaßen passabel und bei wem die Praxis gut läuft, der kann dann einfach mal immer schauen, auf das Ende von den Dingen achten. Das kann es eben vom Atem sein oder eben von einem geistigen Zustand, einem Gedanken, was auch immer. Und das ist eigentlich auch eine interessante Praxis, aber das setzt eben auch voraus, dass schon die Achtsamkeit einigermaßen stabil ist. Das könnte man jetzt auf jeden Fall als Praxisanregung verstehen.
Also ich finde das wahnsinnig schwer.
Ja, ist es auch. Aber es ist ja quasi so, dass man das wirklich lang trainieren muss. Das ist wie Intuitionen erkennen oder Absichten zu erkennen. Mhm. Macht man das ja oft so eben in einem Retreat, aber man kann sich natürlich dann also einfach mal zu Hause eine Viertelstunde Zeit nehmen und sagen, okay, jetzt schaue ich einfach, wie sind meine Absichten. Mit der möglichst kurzen Zeit an, 5 Minuten, 10 Minuten, aber dann wirklich beobachte, Absicht, meinetwegen aufzustehen, Absicht, einen Kaffee zu kochen und so weiter. Ja? Und dann wird das mit der Zeit besser. Aber man muss irgendwann anfangen. Man muss mal klein anfangen und dann immer mehr in das Ganze aufnehmen. Dann gelingt es ein bisschen. Da kann man vielleicht einmal beim MVV fahren. Also welche Absichten dann oder Aggressionen einem entstehen. Ja? Und das ist ja immer ganz gut, wenn man das sieht, weil dann kann man das vielleicht machen oder nicht machen, je nachdem, ob es heilsam oder unheilsam ist. So mit den Absichten, das ist eigentlich ganz gut und das ist nur relativ einfach zu sehen, aber wie man schon gesagt hat, die Gefühle, das ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Aber das sehr, sehr Gewinn bringen. Weil an den Gefühlen haftet man ja am meisten an eigentlich. Vom Geißeltierchen bis zu uns. Man schwimmt in die Zuckerlösung und neidet quasi die Essiggesetze.
Dieter, eine Frage habe ich noch.
Ja.
Und zwar das Ende betrachten. Gibt es dann irgendwie ein Beispiel, wo man sagt, es ist jetzt nicht abgehoben, irgendwie aus dem Alltag gegriffen, wo man einfach das Ende sieht? Außer vielleicht beim Sonnenuntergang wäre zum Beispiel sowas.
Ja.
Das Ende betrachten.
Ja, ich glaube, das sind mehr die Sachen, die bei uns ablaufen. Ja, also wenn ihr zum Beispiel ein Gedanke endet, man hat ja oft so ein, der Geist kreist um irgendwas, man regt sich irgendwas auf, aber irgendwann endet es. Ja. Oder das kann bei Begierde so sein. Oder letztlich lässt man dann ja immer wieder irgendwas los. Das heißt, das Anhaften verschwindet für einen Moment.
Okay.
Also Schmerz ist vielleicht ein Ansatzpunkt.
Ja.
Wenn man sich irgendwo stößt, oder sich ein kleines bisschen verbrennt. Und also das ist für mich zumindest ein einfacher Ansatzpunkt. Weil das, also ich wache erstmal auf, wenn Schmerz auftaucht. Und das gibt mir dann die Gelegenheit zu gucken, was passiert mit dem sensorischen Reiz oder mit der Reaktion im Gehirn, wenn das abklingt. Aber gibt wahrscheinlich eine Menge verschiedener Möglichkeiten.
Aber ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Tipp, weil je gröber es was ist, ist es erstmal leichter zu beobachten. Und gerade beim Schmerz ist es, sagen wir mal, eher erfreulich, wenn er aufhört. Also das beobachtet man sicher lieber oder einfacher, wie wenn jetzt ein subtiles, neutrales Gefühl da ist. Das ist sicher das Allerschwerste, ne? Wenn man oft gar nicht mitkriegt, dass es da ist. Also ich denke auch, Schmerz ist da ein guter Einstieg. Und jetzt geht es dann weiter, indem er es so betrachtet, haftet er nichts in der Welt an. Das ist jetzt interessant, weil wenn man die wieder nah im Prinzip gemeistert haben, dann führt das in der Regel eben zur Befreiung. Weil das ist es ja, warum man einmal anhaftet, weil man etwas haben will oder nicht haben will. Und das ist ja letztlich mit den Gefühlen damit verbunden. Also zum Beispiel sowas wie Angst, das haben wir meistens vor Sachen, die uns unangenehme Gefühle oder Schmerzen und so weiter bereiten. Oder Situationen, die wir nicht mögen. Also immer diese Dukkha-Vedana. Und Dinge, die wir unbedingt haben wollen, da versprechen wir uns immer angenehme Dukkha-Vedana. Also ist schon so, dass uns die Gefühle letztlich fesseln. Und wenn man das dann eben in Sagen betrachten kann, es nicht mehr so stark ergreift, dann lässt das Anhaften eben los. Aber ich glaube, das ist dann eben eine Folge von diesem Erkennen oder von dem Entsagen betrachten. Das stellt sie dann natürlicherweise ein. Fällt euch dazu was ein?
Dieter, ich wollte nur kurz noch anmerken, es gibt ja auch so Theorien, dass Gefühle teilweise auf körperlichen Vorgängen basieren oder von denen teilweise initiiert werden. Also es gibt ja zum Beispiel dieses Buch How Emotions Are Made, was ich auch sehr interessant fand, dass teilweise körperliche Vorgänge den Gefühlen vorausgehen können und dass man dann vielleicht gar nicht mitbekommt, wo das Gefühl eben herkommt. Ja? Also dass es möglicherweise gar nicht, also dass es vielleicht eben im Körper letztendlich durch irgendeine chemische Reaktion entstanden ist. Und ist das, also für mich ist das auch ein Ansatz, den Gefühlen nicht zu viel Gewicht zu geben, ja. Also weniger dieses, ich habe jetzt dieses Gefühl und deswegen, das ist meine Intuition, sondern vielleicht eher, das ist jetzt auch nur ein körperlicher Vorgang, der hier gerade passiert.
Ja, das ist ein großartiger Ansatz. Also der wird ja eigentlich empfohlen, dass man sich nicht damit identifiziert, sondern einfach sieht, es ist ein natürlicher Ablauf. Ja. Und es kann ja zum Beispiel sein, es gibt ja diesen Ursache-Wirkungszusammenhang, zum Beispiel Körper-Körper. Die Sonne scheint meinetwegen auf den Fuß und der wird heiß, da kommt ein Sonnenbrand und ein unangenehmes Gefühl entsteht. Ja. Also es hat jetzt nichts eigentlich mit mir zu tun. Oder umgekehrt, man zieht den Fuß dann weg und es wird auf einmal angenehm, weil es nicht mehr heiß ist. Ja, also diese Ursachen- und Wirkungszusammenhänge anzuschauen, das ist auch nützlich. Aber du hast völlig recht. Wichtig ist, dass man lernt, sich nicht mit diesen Sachen zu identifizieren, dass es sagt, mir geht schlecht und so weiter, sondern einfach sehen, aha, jetzt ist ein Geisteszustand da, der ist nicht erfreut oder irgendwie sowas. Also das ist schon eine gewisse Nicht-Identifikation. Und je weniger wir uns eigentlich mit den fünf Daseinsgruppen identifizieren, sagen wir mal, umso weniger Dukkha und mehr geht es in die Richtung, die Fesseln zu überwinden. Weil das, wie bei den vier edlen Wahrheiten, das sind diese Upadana Khandhas, die eigentlich das Problem sind. Unser Anhaften dran, nicht die Khandhas an sich. Also fand ich jetzt eine gute Idee, Corinna. Ja, das nächste wäre dann, wenn er nicht anhaftet, ist er nicht aufgeregt. Da würde ich sagen, es geht dabei um die neunte Fessel. Diese neunte Fessel ist nämlich Aufgeregtheit oder Zerstreutheit. Das Pali-Wort ist Utaccha. Ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Aber das ist interessant, dass das die neunte Fessel ist. Weil man da eben immer denkt, ja, es muss irgendwie was anders sein, das Ziel ist noch nicht erreicht oder irgendwie sowas. Das ist aber was eher Subtiles. Aber das kommt häufiger in den Sutten vor. Also diese drei Schritte, indem er es so betrachtet, haftet er nichts an der Welt. Wenn er nicht anhaftet, ist er nicht aufgeregt. Und wenn er nicht aufgeregt ist, erlangt er persönlich Nirvana. Ja, also, und damit ist das dann eigentlich aufgezeigt worden, in großartiger Weise vom Buddha, wie eigentlich diese Belehrung über dass alle Dinge nicht des Anglammerns wert sind, dazu führen können, dass wir Nibbana realisieren. Und ist dann, finde ich, ganz hilfreich, einfach mal zu schauen, inwieweit wir mit diesen angebotenen Geschichten arbeiten. Also wie erkennt die Dinge unmittelbar und durchschaut vollständig, verweilt in der Betrachtung der Vergänglichkeit vom Gefühl Na, das sind alles so Anregungen. Können wir einfach mal üben. Und da sollte man sich nicht abschrecken lassen, wenn es am Anfang nicht so toll klappt. Weil das war beim Laufen, Lernen und so weiter ja auch so. Also man muss es einfach üben und irgendwann klappt es dann auch. Ja, gibt es dazu jetzt noch Vorschläge, Bemerkungen? Ja, das hat man jetzt ein bisschen genauer gemacht, weil ich fand das eigentlich jetzt den wesentlichen Aspekt dieser Lehrrede. Es sind natürlich auch noch einige andere interessante Aspekte drin. Muss ich mal schauen, wie spät es ist. Okay, gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir noch ein bisschen weiter. Dann lese ich mal weiter. Dharvasaka, jetzt sind wir bei 4. Dharvasaka, der Herrscher der Götter, entzückt und erfreut über die Worte des Erhabenen, huldigte dem Erhabenen, verstand auf der Stelle, wobei er ihm die rechte Seite zuwandte. Bei dieser Gelegenheit saß der ehrwürdige Mahamogalana nicht weit vom Erhabenen. Da überlegte er, ist jenes feinstoffliche Wesen zur Bedeutung der Worte des Erhabenen durchgedrungen, als er erfreut war oder nicht? Angenommen, ich fände es heraus, ob dem so war oder nicht. Da verschwand der ehrwürdige Mahamogalana aus dem östlichen Park im Palast von Megaras Mutter so schnell, wie ein starker Mann den gebeugten Arm ausstreckten oder den gestreckten Arm beugen könnte. Und erschien unter den Göttern der 33. Das ist jetzt natürlich eine interessante Sache, weil bei uns ist es ja auch oft so, wir freuen uns an einen Text, sind total begeistert. Und dann ist natürlich die Frage, ja, haben wir ihn letztlich richtig verstanden? Wie bei meinem ersten Beispiel eben offensichtlich nicht. Wenn ich gedacht habe, die Essenz der Lehre des Buddha ist, kein Ding ist der Mühe wert. Oder können wir das dann in der Praxis umsetzen? Also, gute Geschichte, dass der Mahamogalana der Sache mal auf den Grund geht. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bei dieser Gelegenheit war Saka, der Herrscher der Götter, 100-fach mit den 5 Arten himmlischer Musik versorgt und ausgestattet. Er genoss im Vergnügungspark des einzelnen Lotus. Als er den ehrwürdigen Mogalana in der Ferne kommen sah, die Musik, sagte zu ihm, komm, guter Herr Mogalana, willkommen, guter Herr Mogalana. Es ist lange her, guter Herr Mogalana, seit du eine Gelegenheit gefunden hast, hierher zu kommen. Nimm Platz, guter Herr Mogalana, dieser Sitz ist vorbereitet. Der ehrwürdige Mahamogalana setzte sich auf den vorbereiteten Sitz nieder und Saka nahm einen niedrigeren Platz ein, setzte sich seitlich nieder. Dann fragte ihn der ehrwürdige Mahamogalana. Ja, das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel. Ne? Das kennen wir auch. Wenn das Wetter schön ist, wir sitzen am See, hören vielleicht Musik und so weiter. Und dann liegt man dahin und die Zeit vergeht. Und das macht der Sakko natürlich auch, weil er ist ja schließlich in dem höchsten, Karma-Daseinsbereich, wo sehr erfreuliche Dinge im Sinnenbereich gibt und die er eben auch entsprechend genießt. Aber die Gefahr ist eben, und darum wird ja oft gesagt, dass der Menschenbereich eigentlich der günstigste ist, weil es eben da sowohl Dukkha als auch Zucker gibt. Und in diesen ganz tollen Bereichen ist es dann vielleicht so, dass man sie dann eher in das rein verstrickt. Das werden wir jetzt auch gleich sehen. Dann fragt der Mogalana, Kosia, auf welche Weise hat dir die Erhabene kurz gefasst die Vernichtung des Begehrens erklärt? Es wäre gut, wenn wir ebenfalls diese Erklärung zu hören bekämen. Dann sagt der gute Herr Mogalana, wir sind so beschäftigt, haben so viel zu tun, nicht nur in unseren eigenen Angelegenheiten, sondern auch in den Angelegenheiten der Götter, der 33. Außerdem, guter Herr Mogalana, was gut vernommen, gut gelernt, gut betrachtet und gut verinnerlicht ist, verschwindet nicht plötzlich. Ja, ich meine, das ist relativ einfach zu verstehen. Er sagt, er hat eigentlich relativ viel zu tun, aber irgendwie hat er sich das schon gemerkt. Und dann erzählt er, wie es heute hier so abläuft. Gute Herr Mogalana, es geschah einst, dass ein Krieg zwischen den Göttern und den Titanen ausbrach. In jenem Krieg gewannen die Götter und die Titanen unterlagen. Als ich den Krieg gewonnen hatte und als Sieger zurückgekehrt war, ließ ich den Vajrayantra-Palast bauen. Guter Herr Mogalana, das heißt wahrscheinlich Vajrayantra-Palast, hat 100 Türme, jeder Turm hat 700 obere Gemächer, jedes obere Gemach hat 7 Nymphen und jede Nymphe hat 7 Kammernymphen. Würdest du die Lieblichkeit des Vajrayantra-Palasts ziehen wollen, guter Herr Mogalana? Der ehrwürdige Mahamogalana stimmte schweigend zu. Also wir sehen, das Schloss scheint noch Neuschwanstein zu toppen, geht aber so ein bisschen in die Richtung. Dann ging Saka, der Herrscher der Götter und der Großkönig Vasavana, das ist angeblich ein Level unter dem Himmel, der 33, zum Vajrayantra-Palast, wobei sie dem ehrwürdigen Mahamogalana den Vortritt ließen. Also die sind ja sehr höflich, scheint ein sehr angenehmer Ort eben zu sein. Als die Kammerjungfern des Saka, dem ehrwürdigen Mogalana, in der Ferne kommen sahen, waren sie verlegen, verschämt und jede ging in ihr eigenes Zimmer. So wie eine Schwiegertochter verlegen und verschämt ist, wenn sie ihren Schwiegervater sieht, so waren auch die Kammerjungfern des Saka verlegen, verschämt, als sie den ehrwürdigen Mahamogalana kommen sahen und jede ging in ihr Zimmer. Naja, das ist, glaube ich, mehr jetzt so die indische Geschichte, wie das halt damals so war. Dann ließen Saka, der Herrscher der Götter und der göttliche König Visavana, den ehrwürdigen Mahamogalana überall umhergehen und den Vajrayantra-Palast erkunden. Sieh nur, guter Herr Mogalana, diese Lieblichkeit des Vajrayantra-Palastes. Sieh nur, guter Herr Mogalana, diese Lieblichkeit des Vajrayantra-Palastes. Also er ist völlig begeistert von seinem Palast. Ja, und, ja, gut. Dann, er gereicht dem ehrwürdigen Kosya zur Ehre. Als einen, der vormals Verdienste angehäuft hat. Und wann immer Menschen irgendetwas Schönes sehen, sagen sie, meine Herren, es gereicht den Göttern der 33 zur Ehre. Es gereicht dem ehrwürdigen Kosya zur Ehre als einen, der vormals Verdienste angehäuft hat. Ja, der ehrwürdige Mahamogalana lehrt natürlich meistens oder grundsätzlich den Dharma und weist schon darauf hin, da hat er eben Verdienste angesammelt. Ja, und so ein gewisses Problem im Götterbereich ist, dass man da selten dann mehr oder so schwieriges Verdienste anzusammeln, dass man eher seine Verdienste quasi ausgibt, so wie wenn wir vielleicht auf den Malediven Urlaub machen. Da sammeln wir jetzt selten Verdienste an und geben eher unser Geld aus. Und so ist es dann mit den karmischen Verdiensten teilweise in diesen Deva-Welten. Aber es gibt natürlich Ausnahmen. Man kann zum Beispiel dann, wie der Sakka ja auch, da gibt es eine nette Geschichte mit dem Mahakassapa. Der ist dann ab und zu mir aufgetaucht und hat ihm Essen gespendet. Und der Mahakassapa hat ihn dann eigentlich immer weggeschickt, weil er gesagt hat, er möchte eigentlich von armen Leuten, damit die auch die Gelegenheit, die Verdienste, dass sie Verdienste bekommen können, ist er immer in ärmere Gegenden gegangen. Aber der Sakko hat es dann doch immer wieder geschafft und ihm auch gesagt, naja, er braucht, möchte ja auch Verdienste, sonst er weiß ja, wie wichtig das ist. Also hier haben wir auch noch einen Bezug auf das Karma, wie wichtig das eigentlich ist. Dann erwog der ehrwürdige Mahamogalana Folgendes. Dieses feinstochlige Wesen lebt viel zu nachlässig. Wie wäre es, wenn ich ihn zu einem Gefühl der Dringlichkeit auffülle? Da führt der ehrwürdige Mahamogalana ein derartiges Kunststück übernatürlicher Kräfte vor, dass er mit der Zehenspitze den Vajrayantra-Palast erschütterte und zum Zittern und Beben brachte. Saka, der Herrscher der Götter und der göttliche König Vasavana, Und die Götter der 33 waren voll Verwunderung und Erstaunen erfüllt und gesagt, meine Herren, es ist wunderbar, es ist erstaunlich, welche Kraft und Macht der Mönch hat, dass er mit der Zehenspitze die Himmelsregion erschüttert und zum Beben bringt. Und das ist jetzt eigentlich interessant, ja? Also weil der Sakko so ein bisschen ist wie wir, dass wir uns dann eher in diesen angenehmen Sachen verstricken und die Dringlichkeit nicht sehen. Ja? Da haben wir liebt viel zu nachlässig. Ja? Also es ist oft das Problem, wenn man einen relativ hohen Lebensstandard hat, dass man dann also diese Dringlichkeit von dem Dukkha nicht so sieht und sie denkt, naja, das kann ich dann in 2 Jahren noch machen oder wenn ich in Rente bin und so weiter. Aber es ist eben gefährlich. Und eine der Reflexionen, die uns zum Dharma bringen, ist ja, dass wir uns immer vor Augen halten, der Tod kann jederzeit kommen und es ist wichtig, dass wir einfach unsere Zeit gut nutzen. Und das ist jetzt so der Hinweis von Moggallana. Er zeigt eigentlich, wenn man so will, durch seinen magischen Trick, sage ich mal, die 3 Charakteristiken auf. Ja, also dieses Zittern und Beben. Man sieht dann einfach, okay, das ist nicht wirklich sicher. Und was ja interessant ist, die Götter, die werden jetzt da nicht aggressiv und fühlen sich bedroht, sondern die schätzen das, dass er ihnen das gezeigt hat. Und sind von seinen Fähigkeiten beeindruckt. Ja, das war jetzt mal so ein, ja, sagen wir mal, übernatürliche Teil von diesem Sutta. Ja, könnt ihr jetzt damit was anfangen?
Rhetorische Frage, oder?
Ja.
Ich möchte auf eine kleine Pointe hinweisen, die uns auch alle angeht, oder mich jedenfalls sehr. Der göttliche Gott, der sagt ja zunächst, er sei so beschäftigt.
Ja.
Und dann ist er aber gar nicht beschäftigt, jedenfalls nicht mit Geschäften, sondern mit Genuss.
Ja.
Und lügt sich selber in die Tasche und den anderen auch. Das ist ganz niedlich, finde ich, die Pointe. Und auch ziemlich direkt.
Ja, das ist super. Also vielen Dank für den Hinweis. Ja, sonst noch jemand?
Dieter, ich finde es auch interessant, dass wenn jemand jemanden zum Zittern bringt, dass das eine Fähigkeit ist. Also Angst, Furcht und Schrecken einjagt, eine Fähigkeit ist. Also das, okay.
Sagen wir mal so, es ist ja immer ein bisschen die Frage der Motivation. Also er will halt einfach nur aufzeigen, wie unsicher eigentlich das Samsara ist. Dass die mal ein bisschen durchgerüttelt werden und eigentlich zu dem Kern dieser Frage kommen, weil es war ja sehr wertvolle Belehrung.
Ja, dann machen wir das mal weiter. Also, als der ehrwürdige Mahamoggallana wusste, dass Sakka, der Herrscher der Götter, mit gesträubten Haaren und einem Gefühl der Dringlichkeit aufgewühlt war, sagte er zu ihm, Kosya, auf welche Weise hat der Erhabene, kurz gefasst, die Vernichtung des Begehrens erklärt? Es wäre gut, wenn wir ebenfalls diese Erklärung zu hören bekämen.
Ja, und jetzt kommt der gleiche Text, den wir gerade vorher am Anfang vorgelesen haben. Und ich mache da mal weiter. Und er hat es dann perfekt gemerkt Und dann da war der ehrwürdige Mahamoggallana entzückt und erfreut über die Worte von Sakka, dem Herrscher der Götter. Danach verschwand der ehrwürdige Mahamoggallana aus der Mitte der Götter der 33, so schnell wie ein starker Mann den gebeugten Arm strecken oder den gestreckten Arm beugen kann, und erschien im östlichen Park im Palast von Megaras Mutter. Kurz nachdem der ehrwürdige Mahamoggallana gegangen war, wurde Sakka, der Herrscher der Götter, von seinen Dienern gefragt: Guter Herr, war das dein Lehrer, der Erhabene? Nein, gute Herren, das war nicht mein Lehrer, der Erhabene. Das war einer meiner Gefährten im heiligen Leben, der ehrwürdige Mahamoggallana. Guter Herr, es ist ein Gewinn für dich, dass dein Gefährte im heiligen Leben solche Kraft und Macht hat. Oh, umso mehr, dass der Erhabene dein Lehrer ist. Ja, also das ist immer das Schöne bei den Göttern, die finden das dann ja immer alles ganz toll. Aber machen jetzt auch nicht den Eindruck, wenn sie da einsteigen wollen. Ja, das ist das, was wir vorher gesagt haben, dass der Götterbereich vielleicht dann gar nicht so der Ideale ist, weil man findet das irgendwie toll, aber weil eben diese ganzen Sinneseindrücke um einen rum und man ist da dann doch rein verstrudelt, und die Dringlichkeit, jetzt macht man nichts. Und das geht uns eben auch öfter so. Ja, zumindest mir. Ja, dann ging der ehrwürdige Mahamoggallana zum Erhabenen und nach ihm gehuldigt hatte, setzte er sich seitlich nieder und fragte: Ehrwürdiger Herr, erinnert sich der Erhabene daran, dass er einem gewissen berühmten feinstofflichen Wesen mit großem Gefolge die Befreiung durch die Vernichtung des Begehrens kurz gefasst erklärt hat? Daran erinnere ich mich, Moggallana. Da kam Sakka, der Herrscher der Götter, zu mir, und nachdem er gehuldigt hatte, stand er zur Seite und fragte: Ehrwürdiger Herr, kurz gefasst, auf welche Weise ist ein Bhikkhu durch die Vernichtung des Begehrens befreit? Ist er einer, der den letztendlichen Zweck, die letztendliche Sicherheit vor dem Gefesseltsein, das letztendliche heilige Leben, das letztendliche Ziel erreicht hat? Einer, der die erste Stelle unter den Göttern und Menschen einnimmt. Nach diesen Worten sagte ich zu ihm: Herrscher der Götter, da hat ein Bhikkhu vernommen, dass alle Dinge nicht des Anklammerns wert sind. Wenn ein Bhikkhu vernommen hat, dass alle Dinge nicht des Anklammerns wert sind, erkennt er alle Dinge unmittelbar. Indem er alle Dinge unmittelbar erkennt, durchschaut er alle Dinge vollständig. Indem er alle Dinge vollständig durchschaut, verweilt er in der Betrachtung der Vergänglichkeit von Gefühl. Was für ein Gefühl er auch immer empfinden mag, ob angenehm oder schmerzhaft, oder weder schmerzhaft noch angenehm, er betrachtet die Loslösung, betrachtet das Aufhören, betrachtet das Loslassen. Indem er so betrachtet, haftet er nichts an der Welt an. Wenn er nicht anhaftet, ist er nicht aufgeregt. Wenn er nicht aufgeregt ist, erlangt er persönlich Nirvana. Er versteht: Geburt ist zu Ende gebracht. Das heilige Leben ist gelebt. Es ist getan, was getan werden musste. Darüber hinaus gibt es nichts mehr. Kurz gefasst, Herrscher der Götter, auf diese Weise ist ein Bhikkhu durch die Vernichtung des Begehrens befreit. Ist er einer, der den letztendlichen Zweck, die letztendliche Sicherheit vor dem Gefesseltsein, das letztendliche heilige Leben, das letztendliche Ziel erreicht hat? Einer, der die erste Stelle unter den Göttern und Menschen einnimmt. Ich erinnere mich daran, dass ich auf diese Weise Sakka, dem Herrscher der Götter, die Befreiung durch die Vernichtung des Begehrens kurz gefasst erklärt habe. Das ist es, was der Erhabene sagte. Der ehrwürdige Moggallana war zufrieden und entzückt über die Worte des Erhabenen. Ja, jetzt haben wir es dann praktisch nochmal abgecheckt und wie gesagt, finde das Sutta recht interessant. Gibt es jetzt noch irgendwelche Bemerkungen, Anregungen, Vorschläge?
Ja, also ich finde es auch interessant, dass auf die erste Frage vom Mahamoggallana, ja, der Sacca ausweichend geantwortet hat. Also der hat mir gesagt, ja, ja, ich habe es gemerkt und hat es wiederholt, sondern er hat gesagt, na ja, klar, habe ich mir das gemerkt, aber schau dir doch meinen Palast an. Und es gibt immer so viel zu tun.
Ja.
Also das war, er hat gewusst, er hat eine Belehrung gekriegt, aber er wollte eigentlich gar nicht, er wollte es gar nicht so, ja, er wollte da nicht so einlassen drauf.
Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Und das ist natürlich eine gewisse Warnung für uns, dass man nicht wirklich weiterkommen können, wenn man nicht wirklich darauf einlassen. Ja, weil letztlich geht es in der Lehre des Buddha nicht nur das zu wissen, sondern dass wir uns darauf einlassen.
Ich hätte auch noch eine kleine Anmerkung, nicht so besonders wichtig, aber der kann das ja wortgetreu wiederholen. Wort für Wort hat er das memoriert und macht da nicht so viel draus. Dazu fällt mir diese Passage aus dem Dhammapada ein. Also ich habe das nur auf Englisch, ich lese es mal vor, wenn ich darf. If he recites many teachings, but heedless man doesn't do what they say, like a cowherd counting the cattle of others, he has no share in the contemplative life. Soll ich das übersetzen? Deutsch?
Wäre ganz nett.
Viele Lehrreden zitieren kann, aber in Klammern achtloser Mann nicht tut, was die Lehrreden sagen, ist wie ein Hirtenjunge, der die Rinder von anderen zählt und hat keinen Anteil am kontemplativen Leben.
Das finde ich ein sehr gutes Zitat. Vielen Dank. Ja, gibt es sonst noch Anmerkungen?
Ja, ein Danke. Also das ist eine Sutta, die ich eher übersehen hätte und die ist toll.
Also. Ja, also ich habe mich auch wieder gefreut, wo ich die gelesen habe, weil es ist einfach fantastisch, wie das aufgezeigt wird. Ja, wenn es dann sonst nichts mehr gibt, dann möchte ich mich ganz herzlich für die Teilnahme bedanken und für die interessanten Beiträge und mich für die diversen Technikpannen entschuldigen und wünsche euch dann einfach nur einen schönen Abend.